Ja, danke schön und auch einen guten Abend von mir. Schön, dass so viele trotz dieses Wetters gekommen sind oder kommen mussten. Mit dem Titel des Kollegs, in dem ich in den letzten 2 Jahren mit Claudia auch zusammen gearbeitet habe, möchte ich auch einsteigen in meinen Vortrag. Meine Dissertation besteht aus, also der Titel des Kollegs, habt ihr gehört, heißt oder lautet Dekonstruktion und Gestaltung. Und ähnlich möchte ich auch meine Dissertation aufbauen. Sie soll aus einem dekonstruktivistischen und einem gestalterischen Teil bestehen, wobei ich diese Übergänge als fließend verstehe. Denn ich sehe sowohl in der analytischen Dekonstruktion als auch in der konstruktiven Gestaltung eine Methode, die begriffliche Grenzziehung systematisch unterläuft. In meinem theoretischen Teil analysiere ich, inwiefern sich die Kategorien Geschlecht, Sexualität und Arbeit in neoliberalen Politiken verändern. Als kleine, aber sehr wichtige Anmerkung: Ich verstehe unter neoliberaler Politik eine Politik, die sich als Rückzug aus dem Feld gesellschaftlicher Steuerung darstellt. Nachdem ich analysiert habe, inwiefern sich die Kategorien Geschlecht, Sexualität und Arbeit verändert haben, konstruiere oder gestalte ich in einem nächsten Schritt ein Krisenexperiment, das ich auch in einem größeren aktionsforscherischen Zusammenhang sehen möchte. Also mein Hauptaugenmerk liegt auch bei dem Krisenexperiment ganz speziell auf den Kategorien Geschlecht, Sexualität und Arbeit, beziehungsweise in neoliberalen Regierungsweisen Humankapital. Insbesondere in meinem Krisenexperiment frage ich mich, wie es ist, die neoliberale Anrufung "Unternimm dich selbst" ernst zu nehmen. Der Begriff Anrufung stammt von dem französischen Marxisten Louis Althusser, der das Beispiel eines Polizisten wählt, der auf der Straße ruft: "Hey, Sie da!" Der Passant oder die Passantin, der bzw. die sich auf diese Anrufung hin umdreht, erkennt die Macht des Polizisten an. Denn anscheinend ist der Polizist bemächtigt, Leute anzurufen und zum Stehen zu bringen. Ähnlich erkenne auch ich die neoliberale Anrufung: Mach dich zu einem Unternehmen an und setz mich zu ihr ins Verhältnis. Vor 3 Jahren habe ich aus diesem Grund zusammen mit ein paar anderen ein Unternehmen gegründet, das sich Monkey Dick Productions nennt. Wir haben es gegründet, damit wir so tun können, als ob wir ein Unternehmen wären. In unserem Unternehmen besitzen die Unternehmerinnen verschiedene Geschlechter und Sexualitäten. Indem wir gemeinsam so tun, als ob wir Unternehmer wären, führen wir die neoliberale Norm des Humankapitals nicht nur auf, sondern wir führen sie auch gleichzeitig aus. Meine These dabei ist, dass eine derartige Aufführung irritierend sein muss. Denn führt man die Unternehmerin ihrer selbst, so ist eine Figur aus der Theorie, auf und dabei auch aus, werden die ins Private abgedrängten geschlechtlichen und sexuellen Implikationen neoliberaler Politiken spürbar und eventuell auch sichtbar. Damit bin ich auch schon direkt im Thema des heutigen Vortrages, wie ihr schon gehört habt. Ich bin heute eben nicht nur hier, um so zu tun, als ob ich einen wissenschaftlichen Vortrag halten würde, sondern ich möchte mich auch der Darstellung der paradoxen Unternehmerinnenfigur annähern. Der Titel meines Vortrages lautet Performativität der Unternehmerin ihrer selbst. Auch das nennen wir Arbeit. Zunächst möchte ich den Begriff der Gouvernementalität einführen. Schreckliches Wort. Da die Forschungsrichtung der Gouvernementalitätsstudien relativ geschlechts- und sexualitätsneutral sind, ergänze ich sie durch die Strukturkategorien Geschlecht und Sexualität. Daraufhin versuche ich den Wandel sehr schematisch von Geschlecht, Sexualität und Arbeit hin zum geschlechtlichen und sexuellen Humankapital neoliberaler Regierungsweisen zu beschreiben. Dies beinhaltet auch, auf die Widersprüchlichkeit neoliberaler Politiken einzugehen. Mit der Widersprüchlichkeit neoliberaler Politiken im Hinterkopf möchte ich zeigen, inwiefern neoliberale Anrufungen widersprüchlich sind in Bezug auf von der Heteronorm abweichende Gruppen. Und zuletzt in meinem theoretischen Teil des Vortrages möchte ich auf den für meine Arbeit zentralen Begriff der Performativität eingehen. In dem zweiten Teil des Vortrages kommt dann die Theorie zur Anwendung und ich stelle mein Krisen- oder unser Krisenexperiment vor. Mit dem Hype um das populärwissenschaftliche Buch von Holm Friebe und Sascha Lobo, wir nennen es Arbeit, die digitale Bohème oder intelligentes Leben jenseits der Festanstellung, möchte ich in die Materie einsteigen. Wem die Namen Holm Friebe und Sascha Lobo nichts sagen: Holm Friebe ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Zentralen Intelligenzagentur. Sascha Lobo ist ein inoffizieller Mitarbeiter dieser Zentralen Intelligenzagentur, die sich auch ZIA abkürzt. Diese ZIA hat als ironische Firma angefangen und ist momentan als ein Freiberuflernetzwerk zu verstehen, in dem das Buchprojekt, wir nennen es Arbeit, eines neben anderen Projekten ist. Also diese zentrale Intelligenzagentur führt zum Beispiel in verschiedenen Städten auch PowerPoint-Karaokes auf. Wir nennen es Arbeit, ist für alle diejenigen, die von Festanstellung, Hierarchien und nörgelndem Kulturpessimismus gleichermaßen genervt sind. Friebe Lobo sprechen die an, die mit denen, was ihnen Spaß macht, Geld verdienen möchten. Es ist ein Buch für die digitale Bohème, die sich kein Leben mehr in der disziplinierten Erwerbsarbeitswelt vorstellen kann. Warum auch nicht? Wer sitzt nicht gerne mit Latte Macchiato und Laptop im Café und nennt das Arbeit? Damit möchte ich euch auch ganz herzlich im Neoliberalismus begrüßen. Denn nur hier gehen Selbstvermarktung und Selbstverwirklichung eine wirkliche Synthese ein. Doch was meinen Friebe Lobo, wenn sie sich von der Festanstellung abgrenzen? Die folgenden von mir verwandten Begriffe stammen aus den Gouvernementalitätsstudien, die sich im Anschluss an Michel Foucaults Begriff der Gouvernementalität gebildet haben. Die Wortschöpfung Gouvernementalität ist vom französischen Adjektiv gouvernemental, die Regierung, betreffend. Deshalb möchte ich auch im Folgenden oder werde ich im Folgenden auch anstelle von Gouvernementalität Regierung benutzen, wobei Regierung in einem sehr weit gefassten Sinne gemeint ist, also nicht Bundesregierung oder die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber darauf komme ich jetzt gehe ich noch jetzt drauf ein. Die Gouvernementalitätsperspektive interessiert die Frage, welche Subjekte im Wechselspiel aus Selbsttechnologien, Machttechnologien und Wissensformen sie einnehmen in ihrer Bildung. Im Prozess der Subjektbildung setzt sich das Subjekt durch bestimmte Machttechnologien in ein bestimmtes Verhältnis zu sich selbst und zu anderen. Das habe ich einmal, damit ihr wenigstens mal das Wort geschrieben seht, auf einer Folie. Also alles, was in dieser Ellipse drin ist, bezeichnet die Gouvernementalität. Wir haben dann Wissensformen, wir haben Subjekttechnologien und Machttechnologien. Statt Subjekttechnologien kann man auch Selbstregierung sagen und anstelle der Machttechnologien Regierung durch andere. Also diese Begriffe konstituieren sich bei der Subjektbildung gegenseitig und sind eigentlich auch miteinander verkoppelt. Also es ist keine hierarchische Ordnung. Ich lasse es einmal dran, damit ihr so ungefähr den Rahmen habt, in dem ich mich bewege. Mit diesen Selbst- und Machttechnologien sind nicht nur politische Programme, sondern auch Managementprogramme, populäre Ratgeber oder Bücher wie Wir nennen es Arbeit gemeint. Auch in Fernsehformaten wie Germany's Next Topmodel oder die Supernanny kommen verschiedene Subjekt- und Machtformen zum Ausdruck, denen auch gleichzeitig eine ganz bestimmte Rationalität inne ist. Um es noch einmal zu wiederholen, der Begriff der Gouvernementalität oder auch Regierung umfasst Subjekttechnologien und Herrschaftstechnologien in einem Zusammenspiel. Nun gibt es verschiedene Gouvernementalitäten. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, also ich nenne jetzt hier so ein Alkoholikerinnenbeispiel. Es gibt Longdrinks und es gibt Cuba Libre, White Russian oder Golden Fizz. Sie alle nennen sich Longdrinks, aber die Flüssigkeiten und die Verhältnisse zueinander von den Flüssigkeiten sind verschieden. So sind beispielsweise in einer traditionell bürgerlich-kapitalistischen Gouvernementalität Subjekttechnologien, Machttechnologien und Wissensformen in einem anderen Verhältnis zueinander als in einer neoliberalen Gouvernementalität. Diese beiden Gouvernementalitäten interessieren mich auch. Für meine Fragestellung ist die Unterscheidung zwischen einer traditionell bürgerlich-kapitalistischen und einer neoliberalen Gouvernementalität wichtig, weil ich in diesem Unterschied die Schwierigkeit, aber auch die Möglichkeit der Kritik sehe. Dabei, oder das habe ich schon angemerkt, dass ich bei dieser Unterscheidung äußerst schematisch vorgehe. Also in der sozialen Wirklichkeit existieren traditionelle bürgerliche Formen und neoliberale Formen nebeneinander. Man kann sogar eher davon ausgehen, dass sie sich stützen und gegenseitig bedingen. So kann beispielsweise eine konservative Familienpolitik von einer neoliberalen Wirtschaftspolitik konterkariert werden. Oder sie existieren nebeneinander. Zunächst möchte ich jedoch zeigen, welche Rolle die Kategorien Geschlecht, Sexualität und Arbeit in einer traditionell bürgerlich-kapitalistischen Gouvernementalität spielen. Dafür lege ich nicht nur mein besonderes Augenmerk auf den Begriff der Arbeit, sondern ich fundiere die Gouvernementalitätsstudien mit den sozialen Kategorien Geschlecht und Sexualität. Bezeichnend für bürgerlich-kapitalistische Gesellschaften ist die Trennung von Reproduktion und Produktion, privatem und öffentlichen und ein damit im Zusammenhang stehendes Wertesystem von gesellschaftlicher Anerkennung und materieller Entlohnung von Arbeit. Bezahlte Erwerbsarbeit und unbezahlte Reproduktionsarbeit stehen damit in einem systematischen Zusammenhang, der zudem mit der Geschlechterdifferenz verkoppelt ist. Männer produzieren, während Frauen reproduzieren. Ihr gegensätzliches heterosexuelles Begehren findet in der Familie seinen Ort der Ruhe im Gegensatz zur rauen Arbeitswelt. Damit besitzt Arbeit auch eine sexuelle Dimension. Pauline Boudry, Brigitta Kuster und Renate Lorenz verweisen mit ihrem Begriff der sexuellen Arbeit auf diese Dimension. Sexuelle Arbeit findet sowohl am Arbeitsplatz statt, so wie die Arbeit auch von Emotionen durchzogen ist. Der Begriff umfasst damit nicht nur die feministische Forderung nach Anerkennung der Reproduktionssphäre, sondern er zeigt auch auf, dass die Geschäftswelt von heteronormativen Vorstellungen durchzogen ist. Man setzt sich in Arbeitsverhältnissen zu Vorstellungen von Weiblichkeit, Männlichkeit und Heterosexualität ins Verhältnis. Um es noch einmal zusammenzufassen, bürgerlich-kapitalistische Regime zeichnen sich durch Paternalismus und unternehmerische Bürokratie aus. Diese finden ihren Niederschlag in der männlich disziplinierten Erwerbsbiografie. In der neoliberalen Gouvernementalität bleiben Heteronormativität, die Trennung von Reproduktion und Produktion, privat und öffentlich einerseits erhalten. Andererseits wandelt sich die disziplinierte Erwerbsarbeit zum Humankapital, in dem Geschlecht und Sexualität zu flexiblen Eigenschaften werden. Die neoliberale Gouvernementalität löst sich teilweise von der disziplinierten Erwerbsarbeit und fordert stattdessen ein völlig neues Menschenbild. Der Mensch der Zukunft zeichnet sich durch Flexibilität, Individualismus, Kommunikationstalent, Weltgewandtheit, Innovation, Aktionismus und vor allen Dingen Konkurrenzverhalten und Unternehmergeist aus. Der neue Mensch ist im ständigen Prozess, um das zu werden, was man zu sein hat. Diese prinzipielle Unabschließbarkeit steht auf ganz besondere Art und Weise im Gegensatz zu alten oder traditionellen Formen der Disziplinierung. In neoliberalen Politiken wird den Subjekten nicht nur autonomes Handeln ermöglicht, sondern es wird regelrecht von ihnen gefordert. Der Typ des Unternehmers verallgemeinert sich. Jeder wird zu einem Unternehmer seiner selbst. Also so nennen die Gouvernementalitätsstudien diesen Typus. Das ist kein real existierender Mensch, sondern sie haben diskursanalytisch aus verschiedenen Regierungs- oder aus Politikweisen diesen Typus herausdestilliert. Schon diese Unternehmerfigur, also der Unternehmer seiner selbst, zeigt eine gewisse Widersprüchlichkeit. Diese Figur wird zerrissen zwischen einer ganz spezifischen Individualität, die gefordert wird, und einer bedingungslosen Flexibilität. Genau in dieser Widersprüchlichkeit neoliberaler Politiken liegt die Schwierigkeit und Möglichkeit, Kritik zu äußern. In der neoliberalen Gouvernementalität verwischt die für die bürgerlich-traditionelle, bürgerlich-kapitalistische Gouvernementalität geltende Grenze zwischen Kritik und Zustimmung. Also in bürgerlich-kapitalistischen Gouvernementalitäten war das Feindbild noch klarer. Es war der Patriarch oder die einengende Erwerbsarbeit. In neoliberalen Politiken wird hingegen der Nonkonformismus eher zu einem Alleinstellungsmerkmal und damit zu einer neuen Norm erhoben. Gerade die Medien, Werbe-, Designer- und Filmbranche produziert ein Image, das der Künstlerkritik der Bohème sehr ähnlich ist. Diese Branchen stehen für stetige Veränderung, größtmögliche Freiheit und Hunger nach Neuem. Sie proklamieren, jenseits der gängigen Normen zu denken und über den eigenen Tellerrand zu schauen. Es erscheint, also mir erscheint es jedoch so, dass das Schwärmen von Radikalität auf Unternehmerseite eher aus sicherer Distanz geschieht. Die Künstlerkritik der Bohème verkommt eher zu einer Motivationsformel. Es ist, also oder wahrscheinlich ist nicht anzunehmen, dass ein ernsthaftes Interesse daran besteht, die soziale Ordnung radikal in Frage zu stellen. Vielmehr wird dieser Nonkonformismus unter ökonomischer Prämisse toleriert und verwertet. Um noch einmal wieder zu diesen beiden Autoren, Friebe Lobo von Wir nennen es Arbeit zurückzukommen. Friebe Lobo vermuten eine signifikante Korrelation von Bohem und homosexuellen Dichte. Anscheinend besitzen von der Heteronorm abweichende Subjekte den nonkonformen Charme der Bohem. Wenn die Bohem Einzug in neoliberale Politiken gefunden hat, dann müsste dies ja auch für von der Heteronorm abweichende Geschlechter und Sexualitäten gelten. Wie verhält es sich mit diesen von nonkonformen Geschlechtern und Sexualitäten in einer, einer neoliberalen Gouvernementalität? Im Neoliberalismus sind alle gleich. Allen Menschen steht es frei, erfolgreich zu sein. Ist das so? Auch in neoliberalen Politiken bleibt die Norm der Heterosexualität einschließlich ihrer hierarchischen Geschlechterordnung erhalten. Das bedeutet, dass die Grundlagen des Homo economicus einschließlich seiner männlich-heterosexuellen Implikationen weiterhin Bestand haben. Gleichzeitig werden jedoch auch nicht-männliche und nicht-heterosexuelle Individuen als Unternehmerinnen angerufen. Die Norm der Heterosexualität wird zugunsten leistungsbereiter, abweichender Individuen flexibilisiert. Da kommt die Widersprüchlichkeit neoliberaler Politiken zum Tragen. Ob weiblich, transsexuell, schwul oder lesbisch, alle sollen Unternehmerinnen ihrer selbst werden. Um es noch einmal zu verdeutlichen, das neoliberale Versprechen lautet, dass alle Menschen gleich sind und die individuelle Freiheit besitzen, erfolgreich zu sein. Quasi als unveränderbare Umweltbedingung wird dieses neoliberale Versprechen von der Heteronormativität untermauert. Damit wird das neoliberale Versprechen in einer Welt ausgesprochen, in der die Subjekte durch ihre alltäglichen individuellen Umgangspraktiken soziale Ungleichheit, Diskriminierung und Ausgrenzung produzieren. Jenseits ihrer individuellen Verwertbarkeit können die Subjekte auf keine Unterstützung bauen. Individuelles Scheitern, aber auch individueller Erfolg liegen in der Verantwortung jedes Einzelnen. Auch die soziale Ungleichheit liegt in der Sphäre individueller Verantwortung. Die Wirtschaft spricht, bezugnehmend auf Judith Butler, von Fitness der Geschlechter oder vom Ende des Geschlechterzwangs. Neoliberale Anrufungen konstituieren Geschlechtlichkeit oder auch Sexualität als performativen Akt. Es ist wieder jedoch nur anzunehmen, dass in erster Linie nicht die zwangsheterosexuelle Geschlechterordnung unterlaufen werden soll, sondern die Geschlechtsidentität wird in den Dienst des Erfolges gestellt. Die Geschlechtsidentität wird wie jede andere Seite des Selbst auch auf ökonomische Interessen hin flexibilisiert. Das Feiern der geschlechtlichen und sexuellen Differenz ist damit ähnlich wenig emanzipatorisch wie das Verdammen der Ökonomisierung jeglicher Lebensbereiche. Angesichts neoliberaler Widersprüchlichkeit muss die Kritik ähnlich widersprüchlich werden. Was ist, wenn man die widersprüchlichen Anrufungen in einem Unternehmen bündelt und zum Leben erweckt? Dafür möchte ich noch einmal zu dem relativ unbestimmten, aber darum vielleicht umso produktiveren Begriff der Performativität zurückkommen. Der Begriff der Performativität besitzt das Potenzial, einzelne Phänomene an generelle Normen zurückzubinden. In dem Begriff fallen Aus- und Aufführung zusammen. Dieser Begriff ermöglicht auch die oftmals kritisierte Opposition von Diskurs und Materialität anzufechten. Vielmehr hebt er ihre Gleichursprünglichkeit hervor. Also Herrschaftsdiskurse oder hegemoniale Diskurse werden eben gelebt und sie materialisieren sich in gesellschaftlichen Verhältnissen und Institutionen. Damit erübrigt sich auch ein bisschen die Frage, was zuerst da war, die Vorstellung von der Zweigeschlechtlichkeit oder ihre gelebten und materialisierten, ja, nur ihre Materialisierung. Ich verstehe zudem Performativität als eine Perspektive, um mich als Wissenschaftlerin in Geschlechts-, Sexualitäts- und Verwertungsdiskurse einzuschreiben und diese eventuell produktiv zu verändern. Denn das möchte ich später mit euch vielleicht noch diskutieren, inwiefern mit einer performativen oder durch eine performative Perspektivierung oder über eine performative Perspektivierung eine Spiegelung der Unternehmerin ihrer selbst als auch Herrschaftskritik möglich werden. Als gutes Beispiel für eine ambivalente Darstellung, in der vielleicht Spiegelung und Herrschaftskritik zusammengehen, zeige ich immer wieder sehr gerne ein Foto von 1927, also ich reiße es gewalttätig aus seinem Kontext. Das ist eine Fotografie von Claude Grain von 1927 und ich gucke da eben heute drauf und meine, dass dort eben verschiedene Diskurse zusammengehen. Das Foto zeigt eine Gewichtheberin, auf deren Sportanzug I'm in training, don't kiss me, das habe ich nachgezeichnet, man hat es leider so schlecht gesehen, also I'm in training, don't kiss me steht. Ich gehe davon aus, dass es sich wohl weder um die Darstellung einer klassischen Athletin handelt, noch um ein normgerechtes Abbild heterosexueller Weiblichkeit. Dieser Eindruck wird nicht nur durch den Schriftzug, sondern auch durch die aufgemalten Brustwarzen, das zum Pirot geschminkte Gesicht, ihren offensiven Blick, die Lacklederstulpen und die Leichtigkeit der Pose verstärkt. Also es sieht nicht so aus, als wären das 100 Kilo Gewichte. So. Rote, also ich glaube Rouge gemalt. Also das hatte ich jetzt als Pirot oder ich weiß es nicht. Aber gut, dass du so unterbrichst, weil ich jetzt zu meinem zweiten Teil kommen muss, wo ich mich auch aus performativer Perspektive der Figur der Unternehmerin ihrer selbst annähern möchte. Und ich merke immer, dass ich da sehr tief Luft holen muss, weil mit Theorie und Texten kann ich noch halbwegs arbeiten, aber wenn es dann an die Konstruktion oder Gestaltung geht, kommt ein ungutes Gefühl. Deswegen einmal durchatmen. Also um eine performative Darstellung der Unternehmerin ihrer selbst ins Leben zu bringen, habe ich das Unternehmen Monkey Dick Productions gegründet. Monkey Dick Productions tut so, als ob es ein Unternehmen wäre. Die einzelnen Personen dieses Unternehmens tun so, als ob sie Unternehmerinnen wären. Dieses so tun, als ob, macht sich an ein paar Punkten fest, die für professionelles Handeln stehen oder die ich denke für professionelles Handeln stehen. Das Unternehmen besitzt einen Firmensitz, eine Internetseite, ein Maskottchen, was dem ich auch da hinten ganz herzlich danken möchte, der das nicht mitbekommt, eine Corporate Identity, Mitarbeiter, die professionell auftreten und sich zu Briefings treffen. Zudem werden wir wahrscheinlich demnächst eine Imagebroschüre herausbringen und wie es sich für so ein global operierendes Unternehmen wie das unsere gehört, haben wir weltweit verschiedene Dependancen. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wo die alle sind. Ich reiche dafür einmal mein Kästchen, weil ich ja glaube, dass ihr alle eine Visitenkarte von mir haben möchtet. Darum, ihr könnt es euch herausnehmen, da sind so die Kontaktdaten. Dennoch glaube ich, dass unser Unternehmen Monkey Dick Productions sich doch von anderen richtigen Unternehmen unterscheidet. Ein Aspekt ist Geld. Monkey Dick Productions ist eher ein Spiel, das die Realität versucht abzubilden. Dieser Spielcharakter oder dieser performative Charakter ist ein essentieller Bestandteil unserer Produktion. Wir versuchen in unserem Unternehmen aus neoliberalen Anrufungen Rollenskripte herauszudestillieren. Beim Versuch der Aufführung stellen wir fest, dass dies nicht von der ausführenden Person zu trennen ist. So vermögen wir Unternehmerinnen unserer selbst zwar eine multiple Persönlichkeit besitzen, aber unser relativ elitäres Spiel wird äußerst anstrengend, wenn die Unternehmerin beispielsweise ein Kind besitzt. Der Akt der Aus- und Aufführung macht die ins Private verdrängten Geschlechterregime spürbar und bringt sie vielleicht sogar zur Darstellung. Als ein Beispiel für eine unserer Interventionen, also ich habe ja schon gesagt, dass ich das Ganze eher in so einem aktionsforscherischen Zusammenhang sehe. Wir haben eben ganz viel herumprobiert, damit wir einmal eine Intervention hinbekommen, die unserer Vorstellung ein wenig entspricht. Deswegen möchte ich von der Intervention, die wahrscheinlich auch in meiner Dissertation verhandelt wird, sprechen. Diese Intervention heißt oder hieß Be a Honorary Big Swinging Dick, Be a Monkey Dick. Bei dieser Intervention, ich komme nachher nochmal auf den Titel zurück. Bei der Intervention versuchten wir, wie immer, so zu tun, als ob wir ein Unternehmen wären. Dafür nenne ich noch einmal die das Krisenexperiment leitenden Punkte. Wir sind davon ausgegangen, dass die Norm des heterosexuellen, leistungsfähigen Mannes in der gesellschaftlichen Hierarchie ganz oben steht. Unter Einfluss neoliberaler Diskurse wird es auch vermehrt für Frauen, Transsexuelle, Lesben und Schwule möglich, an dieser Norm teilzuhaben. Für diese wird es jedoch nur möglich, wenn sie besonders leistungsfähig und leistungswillig sind. Sie stellen quasi die Norm der Abweichung dar. Diese Norm der Abweichung umfasst eben die Honorary Big Swinging Dicks, so werden erfolgreiche Frauen in der Wirtschaft genannt, also die richtigen erfolgreichen Männer heißen Big Swinging Dicks und die Frauen sind halt die ehrenhalber Big Swinging Dicks. In unserer Intervention sollte das Prinzip der Überidentifikation zum Ausdruck gebracht werden. Bei der Überidentifikation wird über eine extreme Darstellung versucht, die Absurdität oder die Widersprüchlichkeit einer Sache zum Ausdruck zu bringen. Wir wollten anhand des geschlechtlichen und sexuellen Humankapitals die Widersprüchlichkeit des neoliberalen Versprechens zeigen. Eine Widersprüchlichkeit, die sich einerseits durch Vervielfältigung neuer sexueller und geschlechtlicher Freiheiten zeigt, aber auch durch die Verschärfung alter sozialer Ungleichheiten. Ziel der Krisenintervention war es, dass die Spielergruppe diese Widersprüchlichkeit im Außenkontakt mit einem Publikum zum Ausdruck bringt. Wir haben versucht, sowohl Leistung als auch die Lust am Scheitern, die Norm und die Abweichung gleichzeitig zum Ausdruck zu bringen. Die Krisenintervention oder das Krisenexperiment fand während einer Vernissage draußen vor einer Fabrikhalle statt. Am Tag der Veranstaltung haben wir unseren Monkey-Dick-Messestand aufgebaut, wie es eben auch auf Recruitment-Messen geschieht. Es wurde ein großer roter Teppich verlegt, auf dem wir nicht nur einen Bistrotisch mit Laptop, sondern auch Flipchart und Overhead-Projektor positionierten. Dafür zeige ich Fotos. Flipchart und Laptop plus Mensch. Es wurde eine große weiße Leinwand aufgestellt, auf die unser Motto des Tages Be a Honorary Big Swinging Dick, Be a Monkey Dick projiziert wurde. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Unternehmens galt ein Dresscode. Im normalen Arbeitsalltag passt man sich wohl so langsam an. Ich kenne das von Arbeits- oder von Briefings so, dass dann da schon drin steht, weißes Hemd, anständige blaue Jeans und schwarze, saubere Lederschuhe. Und so galt das auch bei uns. Alle männlichen Monkey Dicks sollten in schwarzer Hose, weißem Hemd und schwarzen, sauberen Lederschuhen kommen. Leider sieht man die Schuhe nicht, das können wir nicht kontrollieren, aber den Rest. Alle weiblichen Monkey Dicks, also es galt die Selbstdefinition, erschienen im schwarzen Rock, weißer Bluse, hautfarbenen Strumpfhosen und schwarzen Lederpumps. Wir trugen alle Namensschilder mit unserem individuellen Spitznamen und dem kollektiven Nachnamen Monkey Dick. Was man ja auch schon so ein bisschen an der Visitenkarte vielleicht sehen kann, das ist nicht ganz mein Name. Zudem hatte jeder Monkey Dick auf dem Kopf ein Trucker Cap mit Regenbogen und dem Schriftzug Be a Honorary Big Swinging Dick, Be a Monkey Dick. So. Laptop, Namensschilder und Handzettel waren nicht nur rosa unterlegt, sondern auch mit dem Leitspruch und einem Regenbogen verziert. Offiziell ging es in der Aktion darum, nicht nur uns selbst darzustellen, sondern auch neue Kunden als auch Mitarbeiter zu rekrutieren. Unter Berücksichtigung des Gender- und Sexualitätsaspektes sollten leistungsbereite Individuen für unser junges, aufstrebendes Unternehmen gewonnen werden. Auf Handzetteln, die von einer männlichen und einer weiblichen Hostess an das Publikum verteilt wurden, wurde der scheinbare Grund der Präsentation dargestellt. Ich höre mich einfach nicht mehr auf. Es ging also in der Intervention darum, das unwissende Publikum in scheinbare Verkaufsgespräche zu verwickeln, die trotz flacher Hierarchien, die in unserem Unternehmen herrschen, immer von den drei Supervisern durchgeführt wurden. Ein Teil dieser Verkaufsgespräche war ein Fragebogen für das firmeninterne Qualitätsmanagement. So, ich glaube, das wird jetzt langsam wirklich das Letzte. Der Fragebogen war eigentlich rosa, aber zum besser lesen. Er ist kaum tendenziös. Wenn jemand fragte, was produziert ihr denn, dann antworteten wir, wir helfen dir oder wir sind ein Unternehmen, das dir hilft, deine persönliche Exzellenz zu entdecken. Oder wir antworteten, das war dann schon ein bisschen ehrlicher, wir produzieren Widersprüchlichkeit oder Ambivalenz. Das Erkenntnisinteresse dieser Krisenintervention oder auch Performance, bloß ich ordne mich jetzt mal dem Wissenschaftsbetrieb zu, war es, Irritation beim Publikum und bei der Spielergruppe hervorzurufen. Die Irritation lag wohl in der widersprüchlichen Darstellung des geschlechtlichen und sexuellen Humankapitals, das wir waren. als vorübergehende Ergebnisse, weil ich habe es jetzt noch nicht ausgewertet oder nicht ganz ausgewertet. Als vorübergehende Ergebnisse können genannt werden, dass die Krisenintervention nochmal verdeutlicht hat, dass Geschlecht und Sexualität nicht so einfach flexibilisierbar sind. Das sagt die Theorie und in der Praxis hat es sich auch nochmal erwiesen. Zudem erscheint es einem ziemlich absurd oder irritierend, Teil eines Unternehmens zu sein, das Leistung nur spielt. Wobei eben das Spielen der Leistung auch eine Leistung ist. Und da beißt sich dann irgendwie die Katze in den Schwanz und man weiß irgendwie eigentlich auch gar nicht mehr, was Leistung ist. Es war für alle Beteiligten zudem irritierend, über sexuelle und geschlechtliche Aspekte offen zu sprechen. Also es ging nicht um Intimbeichten, sondern eben so etwas zu thematisieren wie die Norm des leistungsstarken heterosexuellen Mannes ist in der Hierarchie ganz oben. Das haben wir halt teilweise gemacht. Es hat teilweise das Publikum nicht irritiert oder ich weiß es nicht. Es war halt so, ich glaube, die haben teilweise mehr auf die Form geachtet. Und da komme ich auch nochmal zu dem Anfang meines Vortrages, wo ich diese Zweiteilung, die schon auch ineinander übergeht, vorgenommen habe, wo ich auf die Punkte Dekonstruktion und Gestaltung eingegangen bin. Ich habe bei diesem Krisenexperiment gemerkt, dass diese Handlungsebene, die analytische Ebene noch einmal ergänzt hat, also auf andere Art und Weise ergänzt hat. Denn trotz dieses scheiternden Handelns oder dieses dilettantischen Handelns, also wie es uns erschien, war dieses Spiel schon sehr machtvoll oder wurde sehr ernst genommen. Um die konstruktive Seite noch mehr hervorzuheben oder zur Kritik zu stellen, frage ich euch eben, wie Arbeit in Zukunft aussehen könnte. In diesem Sinne möchte ich auch noch einmal betonen, dass das Buch, wir nennen es Arbeit, durchaus inspirierende Seiten besitzt. Obwohl Friebe Loro sich immer wieder vom Neoliberalismus-Vorwurf distanzieren, verbleiben sie doch zum größten Teil in dessen Logik. Gesamtgesellschaftliche Lösungen werden von den beiden eher am Rande diskutiert. Aus diesem Grund nenne ich es auch immer wieder Arbeit, zu zeigen, dass die entspannt erfolgreiche Unternehmerin ihrer selbst oder die entspannt erfolgreiche digitale Bohemienne ein Sprössling eher eines elitären Projektes ist. Aber leider bleibt bei mir auch offen, wie gesellschaftliche Aufgaben verteilt und organisiert werden könnten. Danke. Das war's.